So, herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 61. Heute ist der 26. Februar 2007 und das ist eine Viererkonferenz. Mein Name ist David Marzieski. Neben mir sitzt Marcel Schwarzenberger. Hallo Marcel.
Hallo David.
Marcel Schwarzenberger ist derjenige, den ihr bei Technikwürze bei den Jingles hört und zugeschaltet per Telefon. Heute haben wir den Thomas Kaspers. Hallo Thomas.
Guten Abend.
Und per Skype zugeschaltet Jens Kochdreis.
Guten Abend.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, dem Design- und Webstandards-Podcast.
So, wir reden heute über Webstandards. Und zwar gibt es ja noch einige unter uns Webentwicklern, die Webstandards noch nicht eingesetzt haben, vielleicht noch nicht wissen, was Webstandards überhaupt sind. Was können wir denen sagen, Thomas?
Was können wir denen sagen? Standards sind nicht dazu da, um Standards zu erfüllen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man den Leuten so mitgeben kann. Sondern Standards sind dazu da, um es allen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Also gerade den Entwicklern, die Entwickler davor zu bewahren, bis nachts um 12 vorm Schreibtisch zu sitzen und Seiten zu debuggen, ohne zu wissen, wo man anfangen soll. Und stattdessen vielleicht mal um 5 nach Hause zu gehen, weil man halt eben saubere Arbeit abliefert. Also das ist so der eigentliche Wert von Webstandards.
Was ich als Nutzer ja interessant finde, also wieder, ich bin ja so ein bisschen der Newbie heute hier, der von Webstandards nicht wirklich so viel Ahnung hat und deswegen glaube ich in der Sendung mal ganz gut aufgehoben. Wenn ich mal in die Bredouille käme und hätte jetzt mal eine Summe X übrig und suche mir jetzt einen Webentwickler, der für mich auch eine webstandardkonforme Seite machen soll oder vielleicht weiß ich es auch noch nicht, dass es solche Webstandards gibt. Wie komme ich denn dahin oder gibt es für mich eigentlich so eine Art Fragenkatalog, den ich so einen Kandidaten, der für mich eine Webseite macht, stellen könnte, um auch darauf zu kommen, weiß der A, was sind Webstandards und B, kann er die auch richtig ansetzen? Oder sprich, ist das eine Sache, die mich wahnsinnig viel mehr kosten würde? Oder wie ist denn das so von der Auftraggeberseite her zu werten?
Jens, ich spiele den Ball mal zu dir als Webkrautsexperte.
Also, eine solche Fragenkatalog gibt es nicht. Ich denke auch, dass ein solcher Fragenkatalog ein echtes Problem bietet und nicht so wahnsinnig praktisch sein könnte. Denn wenn wir das mal mit der Realität außerhalb des Webs vergleichen, würde es ja bedeuten, dass ich einen Fragenkatalog hätte, anhand dessen ich beurteilen könnte, ob der Elektriker oder Gaswasserscheiße Typ, der da kommt, ob der Ahnung davon hat. Und ob der seine Muffen und Schrauben und so alle denn kennt. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich würde ein solcher Fragenkatalog nicht wirklich interessieren, sondern ich gehe erstmal davon aus, dass das, was der macht, korrekt ist und dass der weiß, was er tut.
Ja, und davon würde ich auch ausgehen, natürlich.
Klar. Genau, und im Zweifelsfalle, wenn denn sich später herausstellt, dass der Mist gebaut hat, da kommen wir eigentlich zu einem interessanten Punkt. Kann man den in irgendeiner Form belangen? Mhm. Oder kann man dem nachweisen, dass er Mist gebaut hat? Ich weiß noch aus eigener Erfahrung, als ich einen Teppich gereinigt habe und das wurde nicht so wirklich sauber, sondern eher schlimmer, dass es zum Beispiel so unabhängige Gutachter gibt für Teppiche oder es gibt auch unabhängige Gutachter für Autowerkstätten, die dir dann sagen, dass das, was da gemacht wurde, Mist ist oder bei einem Autoverkauf, wie teuer das Auto ist. Das ist eigentlich ein sehr spannender Aspekt, den man mal im Kopf behalten sollte für alles, was Technik, Internet und so angeht.
Aber das, wenn ich da nochmal einhaken darf, das finde ich genau, ist ein klasse Bild, ein einwandfreies Bild. Also jetzt haben wir den Teppich, also sprich eine Seite, mir hat jemand eine Seite gebaut, eine Webseite. So, und jetzt, warum auch immer, muss ich mir einen anderen suchen, der aus dieser Webseite einen Relaunch, was auch immer, produzieren muss. Und jetzt kommt der an zu mir und sagt, ja, hat der Mensch überhaupt mit Webstandards gearbeitet? Ich blicke hier vorne und hinten nicht rum. Und jetzt stehe ich Newbie da und weiß nicht, was will er von mir.
Also, du wirst da irgendwann Ergebnisse haben. Also sei es in den Suchmaschinen, dass du schlecht gefunden wirst. Oder dir ist es passiert, dass du dich in einem Internetcafé setzt und siehst, dass deine Webseite nicht mehr funktioniert. Spätestens da sind wir an einem Punkt, wo du denkst, hat dieser Mensch denn, den ich engagiert habe, richtig gearbeitet? oder gibt es andere, die mir eventuell was anderes machen können? Aber ich glaube, da sind wir uns alle vier einig, es kann nicht nur über den Preis entschieden werden, dass ich mir Angebote reinhole und ich sage, der günstigste gewinnt, oder Thomas?
Nee, ganz sicher nicht. Also das ist eine Qualität, das ist im Web auch nicht anders als in der schon angesprochenen Autowerkstatt. Qualität kostet einfach Geld. Und Webstandards heißt, wenn ich schon ein vorhandenes Angebot habe, was so auf einer Codebasis vom vergangenen Jahrhundert basiert und ich nehme das in die Hand und baue das dann standardkonform um, dann muss ich auch wirklich echtes Geld in die Hand nehmen. Also das gibt's wirklich nicht umsonst. Mhm. Wobei man durchaus nachweisen kann, dass wenn dann dieser Auftritt dann nochmal gelauncht wird, nochmal überarbeitet wird, ist die Überarbeitung dann eigentlich ein Klacks. Also das strengt dann spätestens bei der Überarbeitung an, dann wirklich echtes Geld einzusparen. Aber der Vergleich mit der Autowerkstatt, der hinkt auch so ein bisschen. Ich habe bei einer Autowerkstatt, wenn ich ein Produkt hin, was ganz klar beschrieben ist. Da gibt es eine allgemeine Betriebserlaubnis, da gibt es einen Kraftfahrzeugbrief, einen Schein, wo Sachen eingetragen sind. Und es gibt eben diese ABE, die zu so einem Auto dazugehört. Und dann gibt es Toleranzen. Und die Toleranzen sind einzuhalten und das ist dann messbar. Das ist ein messbares Ergebnis spätestens alle 2 oder 3 Jahre beim TÜV, wenn der sagt, mit dem Auto fahren Sie nicht mehr hier vom Hof runter und kratzen mir die Plakette ab. Dann weiß ich, dass da was falsch gemacht ist. So ein Webseiten-TÜV, der wirklich allumfassend gegen eine allgemeine Betriebserlaubnis und die erlaubten Toleranzen testet, den gibt's nicht. Also auch ein Validator, mit dem ich die Syntax des Quelltextes überprüfen kann, der gibt mir immer nur erste Hinweise. Und selbst wenn da jetzt eine ganz hohe Zahl an Fehlern steht, dann heißt es immer noch nicht, dass es kompletter Murks ist. Es kann weniger Murks sein als eine Seite, die vielleicht irgendwie da mit fliegenden Fahnen durchgeht oder vielleicht nur 1 oder 2 Fehler oder so aufweist. Also das ist ausgesprochen schwer überprüfbar. Die ursprüngliche Frage war ja eigentlich, wie kann ich als Anbieter oder als Auftraggeber rausfinden, ob ein Webentwickler jetzt wirklich geeignet ist, also ob der mir eine entsprechende Qualität abliefert. Anekdötchen, wie man ganz wunderbar rausfiltern kann, ob da jemand überhaupt Ahnung hat von der Thematik, ist, wir haben es bei den Webcouts immer wieder auch in den Kommentaren, wenn es gerade um Webstandard geht, sind die Leute, die Webstandard mit T hinten schreiben.
Ja.
Also Webstandard.
Die halten die Standarte hoch, Standarte ist doch ganz klar.
Der Bundespräsident vorne auf dem Auto dran hat geredet hier über Sachen mit D hinten. Also die kann man eigentlich gleich rausfiltern. Also ich hatte mal in einem früheren Leben mal eine Bewerbung für eine Sekretärin auf dem Tisch, die sagte, sie könnte also fließend mit Excel umgehen und hat aber irgendwie das C in Excel vergessen.
Ja,
die hat den Job nicht gekriegt. Allein wegen dieses einen vergessenen Buchstabens. Ne? Und wenn dann jemand, und wir haben da wirklich eine Häufung, gerade auch in den Kommentaren bei den Webcrowds, ist es oft so, dass trollige Formulare, ich muss mich jetzt ein bisschen vorsichtig ausdrücken, aber trollige Kommentare, die oft so freitags nachmittags kommen, wenn gerade die Schule aus ist, sehr oft Webstandards mit Thesen beschreiben. Also da kann man schon so ein bisschen dran festmachen. Nee, der hat keine Ahnung raus.
Mhm. Ja klar, ich wollte es ja vorhin auch nicht so verstanden haben, Jens, so eine Art, wirklich wie so eine Art Gütesiegel, 20 Fragen, die ich dann jemanden unterjuble und wenn er mir nur eine davon nicht richtig beantwortet, dann ist er draußen. Ich glaube, darauf wollte ich auch gar nicht hin hinterher. Aber so das ein oder andere feinfühlige Element, wo man so als, wie gesagt, Anbieter, der nicht unbedingt jeden Tag mit Webseiten bauen zu tun hat, rausfinden kann, Mensch, ja, der weiß, wovon man spricht. Ne? Also,
na, ich kann mich an eine Anekdote auch erinnern. Da war ich zu einem Mittelalter-Restaurant gegangen. Und der Inhaber von dem, ich habe mir seine Seite vorangeschaut, die war Grütze, da war mit Frames irgendwas und das war die totale, absolute Katastrophe und ich wollte gar nicht ihm einfach erzählen, du, ich kann dir das besser machen, sondern Mensch, ich war halt einfach mal da und wir sind zufällig auf seine Seite gestoßen und dann hat er mir voller Stolz erzählt, wie toll seine Webseite ist und wie geil auf dem technisch neuesten Standard das ist. Und was für Technologie dahinter steckt, das hat er alles von seinem Typen, der ihm das gemacht hat. Und dieser Typ hat wirklich ernsthaft gedacht, dass das, was er tut, A, in Ordnung ist und B, state of the art. Und wenn der das dem Kunden erzählt und der Kunde glaubt, ja, ich vertraue ihm jetzt mal, dann sieht er das genauso. Und ich habe in dem Abend nicht erzählt, von wegen, ja, es wäre jetzt auch unpassend gewesen, wenn ich ihm da reinschnelle und sage, es passt doch nicht so ganz. Aber das fand ich schon witzig. Mein halbes Jahr später habe ich ihm zwar eine Webseite gemacht, aber ja, ist schon interessant, also wie sich die Ansichten da verschieben können. Ne?
Hast du mit aller Macht überrollt dann, ja. Aber greifen wir doch das mal auf, drehen wir doch den Spieß mal rum. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gibt es sehr viele Leute, die also Webseiten bauen, das vielleicht nicht nebenbei machen, sondern tatsächlich damit Geld verdienen. Jetzt treten die an mich ran und sagen, apropos, übrigens, hier guck dir mal meine Referenzen an. Dann gucke ich hin auf der Webseite, oh Mensch, sieht toll aus. Und jetzt kommt er mir und erzählt mir was. Die sind alle webstandardkonform. Da fahre ich erstmal hinten vom Stuhl. Was meint der Mensch damit? Wenn ihr es jetzt schafft, in 2 Minuten mir zu erklären, was ihr damit meint, oder so formuliert, dass es tatsächlich, wir reden ja dann auch von Verkaufsargumenten, ne? Ich, Webdesigner, habe etwas anzubieten, was ich dir, Auftraggeber, der mir Geld dafür gibt, auch klar machen muss. Ne? Das, wie heißt das so schön, Marketing-deutsches USP dann auch und also die Verkaufsargumente. Nicht? Also ich muss es verstehen können, was meint ihr mit Webstandard-konform, dass ihr das anwendet?
Ganz einfach, kann man einen einfachen Satz machen. Die wirklichen Benefits, also aus Kundensicht, also aus dessen, der das alles dann bezahlen muss, ist, dass er mit Webstandards mit dem fertigen Produkt im Prinzip frei in der Wahl seiner Dienstleister. Das hört natürlich der Dienstleister nicht gerne, weil er immer ganz gerne den Kunden an sich binden möchte. Und sei es eben durch so ein in Anführungsstrichen Herrschaftswissen zu wissen, warum jetzt die dritte verschachtelte Tabellenzelle an dieser Stelle sein muss, um irgendein Spacer-GIF da irgendwo an eine Stelle zu bringen oder irgendwie sowas. Und das ist so ein Verkaufsercode, das den kein Mensch mehr versteht, außer dem, der das mal geschrieben hat. Mhm. Wenn ich Webstandards einsetze, habe ich ein Maximum an Logik in den Seiten drin. Wenn ich sie richtig einsetze, dann ist es ein Quelltext, der jeder, der eben diese Webstandards verstanden hat, sich angeeignet hat, versteht, nehmen kann und damit was anderes machen kann. Also ich bin damit sowohl frei in der Wahl meiner Dienstleister, die meine Seiten pflegen, als auch frei in der Wahl der Software, mit der das gepflegt wird, sofern diese Software dann eben auch versteht, was mit diesen Standards gemeint ist und sie entsprechend implementiert hat. Also ich spare da tatsächlich echtes Geld.
Ich habe an Rüst-
und Umrüstkosten für Änderungen und solche
Geschichten. Klasse, ich habe es endlich verstanden. David, das hast du in den ganzen Monat nicht gepackt. Also super. Mal für mich übersetzt, weil ich komme von der schreibenden Zunft, so kann ich mir das erklären. Jemand kann etwas schreiben im wahrsten Sinne des Wortes, also nimmt da Sütterlin-Schrift oder was weiß ich, die ich nicht lesen kann. Und in Webstandard-konform würde dann heißen, da ist wirklich glasklare Druckschrift, die jeder, der des Deutschen mächtig ist, auch lesen kann, verstehen kann und wieder mit diesen Daten arbeiten kann.
Genau.
Unter anderem,
und die inneren Zusammenhänge, die Struktur und so weiter sofort verstehen kann, weil die einfach selbsterklärend ist. Es gibt ein paar Sachen, wo sowas, und das hat natürlich noch nicht die Runde gemacht bei den Leuten, die es wirklich anginge, wo man das alles nachlesen kann. Es gibt vom W3C gibt's eine Quality Assurance, einen Quality Assurance Bereich auf der Website, die eben gerade so für Entscheider das nochmal runtergebrochen haben, warum sind offene Standards fürs Web angesagt, warum sollte man die benutzen und nicht sich da auf die Pfade gewisser Hersteller begeben. Es gibt ein wunderbares Dokument auf Englisch, was der Eric Eggert irgendwann mal übersetzt hat. Das nennt sich Making a Commercial Case for Adopting Web Standards oder so ähnlich heißt es. Das ist irgendwie unter grübeljatil.de/primer. Da ist es zu finden. Ja.
Genau, der darf ich zwischendurch auch mal was sagen?
Du, natürlich, du bist herzlich willkommen.
Hallo, ich bin auch noch da.
Hallo Jens.
Darf ich auch noch was sagen? Denn ich glaube, diese Diskussion hatten wir ja schon früher auch bei den Webcrowds, als wir uns überlegt hatten, Wen sprechen wir denn jetzt nun eigentlich an und gegenüber wem wollen wir denn jetzt eigentlich Werbung machen mit Webstandards? Und da waren wir ganz am Anfang, haben wir auch überlegt, dass wir auch die Kunden angehen wollen und gegenüber denen Werbung machen wollen. Das, was ihr eben durchdiskutiert habt, welchen Nutzen hat das für die? Ich bin so über die letzten ein, zwei Jahre immer mehr davon abgekommen, das als wirklich sinnvoll zu erachten. Ja. Es mag sein, dass es im Einzelfall sinnvoll ist. Also gerade bei größeren Unternehmen, wenn man da dann anfängt, mit dem Gegenüber zu kommunizieren und der ist nicht aus dem Marketingbereich, sondern auch möglicherweise aus dem Marketing, aber auch noch dazu einer aus dem Technikbereich, dann kann der davon, da kann der was mit den Begriffen anfangen. Aber im Normalfall interessiert ihr das eigentlich gar nicht. Der normale Kunde, der will gar nicht überzeugt werden, dass der Code geil ist, sondern der macht sich auch keine Gedanken darüber, glaube ich, ob seine Webseite in fünf verschiedenen Browsern gut angesehen wird.
Nee, der will sein Produkt verkaufen.
Und ob das auf dem Handy funktioniert, weil die wenigsten Webseiten sollen auf dem Handy funktionieren, sondern der will einfach nur, dass die Seite geil aussieht und am besten noch so ein paar lustige Spielereien dabei haben, also so irgendwelche Tooltips, die dann wunderschön geformt sind und so, ja. All solche Sachen und alles natürlich möglichst schlank, möglichst gestern und möglichst für billig. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kernpunkt meiner Überzeugung mittlerweile, oder ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass diejenigen, die sich eigentlich darüber Gedanken machen müssen, mit Webstandards zu arbeiten, diejenigen sind, die diese Webseiten nachher umsetzen. Und die müssen davon überzeugt werden, Webstandards umzusetzen. Ich persönlich, wäre ich jetzt selbstständig, würde ich, glaube ich, zu keinem Kunden gehen und dem versuchen, davon zu überzeugen, dass die Webstandards so toll sind. Mhm. Und dass ich ihm diese Webseite in Webstandards mache, sondern wenn ich versuchen würde, ihn zu überzeugen, würde ich ja sozusagen zur Disposition stellen, ich mach's dir in Webstandards oder ich mach's dir mit Tabellenlayout. An diesem Punkt fange ich an, mich zu weigern. Also ich würde als auch als Selbstständiger wahrscheinlich so lange, bis ich pleite gehe oder kurz davor, würde ich mich einfach weigern, eine Webseite in Tabellenlayout zu machen.
Ich kann es auch gar nicht mehr.
Aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich kann es nicht mehr. Ja. Sehe ich genauso wie du. Ja. Ich kann es schlicht und ergreifend nicht mehr. Und die Zeit, das zu erlernen, die ist mir zu lang. Ja, also es dauert Stunden, es dauert Tage wahrscheinlich, bis ich das wieder kann, was ich mal 1999 konnte, nämlich eine Webseite in einem Layout, mit einem Tabellenlayout zu machen. Und das rechnet sich für den Kunden nachher nicht. Und zum anderen sage ich mir, ich habe eine Vorstellung von Qualität. Und diese Qualität möchte ich abliefern. Sowas wie, also die Optik, ob das Ganze jetzt farblich passt, ob ich runde Ecken mag oder so. Das ist immer im Auge des Betrachters und am Ende hat immer der Kunde recht. Aber was da drunter ist, das sieht der Kunde ja gar nicht. Und da finde ich, hat der Entwickler die simple Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass das, was er abliefert, qualitativ hochwertig ist. Und ich kann mich noch wunderbar an ein zweiteiliges Interview in der Technikwürze erinnern, das du mit geführt hattest mit, wie heißt der? Entschuldigung.
Peter Müller.
Mitentwickler. Bitte?
Mit Peter Müller das, oder?
Nein, ein zweiteiliges Interview hattest du mal geführt, David.
Ich habe so viele gemacht.
Jedenfalls, da ging es darum, dass man Seiten validieren sollte.
Ja.
Und ein finde ich, schlagendes Argument, dass man eine valide Seite und wie ich finde, auch eine nach Webstandards korrekte Seite machen sollte, ist der Übertrag zum normalen Leben außerhalb des Internets. Wenn du ein Buch schreibst oder einen Artikel schreibst, dann gibst du das auch nicht dem Verlag in Kraut und Rüben, sondern du siehst zu, dass das in der Rechtschreibung korrekt ist.
Ja, aber nicht nur in der Rechtschreibung, sondern auch in der Form, in der Darstellungsform, dass ich...
In allem, genau.
Ja, benutze die Formatvorlage, die der Verlag mir gegeben hat und solche Sachen. Ne?
Und du fängst nicht an, einen Artikel, ein normaler Zeitungsartikel hat einen bestimmten Aufbau. Und du fängst dich an, den jetzt nun vollkommen auf den Kopf zu drehen, weil dann der Chefredakteur dir den Meise zeigen wird.
Und nee, das würde ja gar nicht in der Druckmaschine ankommen, weil es kann ich mir den Software.
Dieses professionelle, diese professionelle Betrachtungsweise sollten auch die meisten Webentwickler sich mal zu eigen machen, denn was da teilweise herauskommt, nicht die privaten Webseiten, die, das ist halt Hobby, ja. Aber wenn ich mir angucke, die Süddeutsche Zeitung hat vor ein paar Wochen einen Relaunch hingelegt. Ich finde, die Süddeutsche sollte die Agentur, die das macht, gemacht hat, verklagen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Unverschämtheit.
Ja, zumindest ein Regress nehmen.
Was die da abgeliefert haben, und ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht und habe mir mal die Konkurrenz angeguckt. Die Welt hat vor kurzem einen Relaunch hingelegt. Man kann sich über die Qualität des Codes selber, über die Vergabe von IDs und Klassen, da können wir Tage und Stunden lang philosophieren. Das wollen wir mal vollkommen weglassen. Aber der Code von der Welt ist ohne Layout-Tabellen. Und jetzt sagen wir mal einer, dass die Süddeutschen, die Programmierer der Süddeutschen nicht die gleiche Optik bei der Süddeutschen hinbekommen hätten, wenn sie nicht auch auf die Layout-Tabellen verzichtet hätten. Das haben sie bei der Welt auch gemacht und die ist optisch eigentlich noch komplexer.
Es gibt ja Webseiten, die es geschafft haben, also von daher es ist
ja natürlich.
Es ist definitiv aber ist doch ein gutes.
Die ganzen großen Banken, und die verdienen damit Geld, Die ganzen großen Banken, die Dresdner Bank, die Deutsche Bank, Postbank. Was haben wir noch alles?
Die Postbank.
Die Postbank, Netbank.
Ja, die verdienen damit alle Geld. Ja, aber Jens, das ist doch ein gutes Beispiel. Kann ich dich mal fragen dazu? Oder kannst du das nachvollziehen? Hat die Süddeutsche ein bestehendes Konzept quasi nur verändert? Ich sag dir auch gleich, warum ich das frage. Weil die Welt hat ja offensichtlich komplett geändert in der Relaunch, ne?
Ja, die Welt hat ein Konzept, ein vollkommen neues Konzept. Der Fokus wird demnächst wohl auch mit einem neuen Konzept starten. Das haben die schon vor Wochen angekündigt oder vor Monaten. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung wird mit bläst schon seit Monaten in mehreren Medien in das Horn, dass sie sozusagen die Nachrichtenseiten neu erfinden wollen. Also auch die fangen an, zumindest auch das Konzept vollkommen neu zu durchdenken. Und wer weiß, wie das bei der WAZ enden wird, ob das Ganze Tabellenlayout oder nicht sein wird. Beim Fokus ist es derzeit keine Layout-Tabelle mehr. Das war vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch anders. Bei der Welt ist es auch Layout-Tabellenfrei. Und die Süddeutsche hat eigentlich nichts anderes gemacht, als die Optik aufzufrischen. Ich finde, die Seite ist optisch frischer. Die Seite ist optisch besser. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Optik hat mit dem, was da drunter ist, gar nichts zu tun. Und das sind zweierlei Paar Schuhe. Ich finde, die Grafiker haben die Arbeit gut gemacht. Die Grafiker haben ein gutes Layout abgeliefert. Aber die Webentwickler, die Grafik umgesetzt haben, die haben Scheiße gebaut. Scheiße gebaut.
Bleib mal doch mal bei dem Beispiel. Das ist ja genau die Sache. Ich bin auch der Meinung, das muss man nicht vorne hängen. Ich erwarte Qualität als Auftraggeber. Ja, und da musst du mir nicht von vornherein erklären, hier, du, ich hab Gütesiegel, ich bin Webstandard-konform, du, ich sag dir noch und nöcher, ja, dass ich hinten auf dem Stuhl falle. Aber jetzt gibt's ja bestimmt, und das Beispiel mit der Süddeutschen zeigt es ja offensichtlich, dass je größer so ein Unternehmen ist und die haben schon seit 10 Jahren die gleiche Seite, jetzt wollen die das einfach nur ein bisschen ändern und möglichst Geld sparen und lassen es die Tabellen, was weiß ich. Und nun kommt ihr und sagt, lass uns das mal lieber anders machen, nicht? Und spätestens dann im zweiten Gang, nicht vorneweg, aber im zweiten Gang kann es durchaus dazu kommen, dass man sich auch mit einem Kunden über Webstandards unterhalten sollte, also sozusagen auch begründen muss, auch die Worte dafür finden muss, warum muss man das vielleicht komplett umkrempeln, das Ganze.
Oder
habe ich es falsch verstanden?
Die Sache ist ja die, die haben ja das alles neu angepackt. Die haben ja ein neues Layout gemacht. So, dieses Layout ist, ich weiß es noch aus meinen alten Tagen, als ich noch Layout-Tabellen gemacht habe, und ich habe vor anderthalb Jahren auch mal so einen Header irgendwo geändert, das war auch in Layout-Tabellen. Ich habe fast einen kompletten Tag dafür gebraucht, das war abartig. Also es ist so, wenn du da jetzt einfach das Layout änderst, kannst du im Prinzip auch den kompletten Code ändern. Was nicht zwangsweise der Fall sein muss, wenn du das Ganze nicht mit Layout-Tabellen machst, sondern hübsch webstandardkonform, so gut wie es geht. Und mit CSS das alles Layout ist, dann kannst du teilweise auch schon so einen Soft-Relaunch machen, wo du die Optik ein bisschen frischer machst, nicht komplett änderst, musst aber nicht die hinter der Seite stehende Struktur komplett ändern.
Viele nennen es ja auch
bei den Layout-Tabellen halt komplett machen. Aber du hast das Wort Geldsparen oder den Begriff Geldsparen genommen. Das ist doch einer der Gründe, warum eine Agentur so jemanden wie der Süddeutschen Zeitung oder den Banken webstandardkonforme Seiten verkaufen sollte. Was meinst du, wie viel Code du damit sparst? Code bedeutet nachher Gewicht der Seite, bedeutet Traffic.
Absolut.
Und der ist heftig. Was die an Visits haben werden, was die an Traffic haben werden, möchte ich mal gerne wissen. Das geht bestimmt in den Gigabyte-Bereich pro Monat.
Ja. Wer jetzt, die Süddeutsche oder die umgekrempelte Welt?
Ja, alle.
Alle.
Achso. Alle. Was meinst du, was die für Visits haben? Was meinst du, was die für Datenpakete übertragen? Das ist eine Sache, es geht schneller, wenn du nicht die ganze Tabelle übertragen musst. Das ist schon mal der eine Punkt. Mhm. Es geht schneller, weil nicht die ganze Tabelle gerendert werden muss. Oder es sind nachher vielleicht bis zu 15 ineinander geschachtelte. Es geht schneller, weil nicht so viel Kilobyte übertragen werden muss. Und insgesamt, wenn nicht so viel Kilobyte übertragen werden muss, sparst du auch Geld. Und zwar
ja, richtig viel. Performance im Browser ist natürlich auch eine wesentlich bessere, ne? Weil einfach der Browser es viel, viel einfacher in der Verarbeitung der Seite hat. Wenn er dann nicht irgendwie irgendwelche zehnfach verschachtelten Layout-Tabellen und dann möglicherweise noch irgendwie falsch verschachtelt und falsch oder nicht abgeschlossen und so weiter, erstmal Fehler korrigieren muss, bevor er die Seite dann überhaupt nur ansatzweise darstellen kann. In der Zeit ist halt ein reines CSS-Layout schon längst auf dem Bildschirm.
Ja, und was mich manchmal so zur Verzweiflung treibt, ist, dass das Ganze ja keine neue Erkenntnis ist. Ja, jetzt, David, du und ich, wir sind sozusagen Neuentdecker von JavaScript, seitdem es sowas wie jQuery gibt, ja? Das habe ich bei dir gelesen und mir geht es ja auch genauso. Seitdem es sowas wie jQuery gibt oder die Yahoo UI, ist JavaScript nicht mehr so schlimm, sondern man kann es einfacher benutzen. Gerade jQuery ist echt simpel. Ich habe das letztens hatte ich Prototype genutzt, echt klasse.
Ja.
So, das ist was Neues, relativ neu. Das mit den Webstandards ist nicht wirklich neu.
Nein.
Und spätestens seit 2001 gibt's alle Browser, die so halbwegs gut verstehen. Netscape 4 ist seit 2001 im Prinzip tot und das ist jetzt nur 6 Jahre her. Also seit 6 Jahren sollten gerade die großen Agenturen das verstanden haben.
Ja.
Und das macht mich wirklich ratlos, warum es offensichtlich
nicht funktioniert. Ja, warum? Das ist die spannende Frage. Warum haben die das bis heute nicht begriffen?
Welcher Browser ist denn derjenige, der das am besten frisst, wenn ich das, oder ich drücke es jetzt mal absichtlich naiv aus. Also nee, nicht betreffen tut es alle, aber gibt es euch einen Browser-Anbieter oder entweder Apple oder Microsoft, die da mit diesen Webstandards nach vorne gegangen sind, das gepusht haben?
Oder ja, tatsächlich
Microsoft. Alle Microsoft.
Man glaubt es kaum, es ist tatsächlich Microsoft in dem
Fall
gewesen. Und wenn es auch nur den Grund hatte, dass es eben das war, was Netscape nicht gemacht hat. Das war damals noch so, zu Netscape 4 und IE4 Zeiten oder so, waren eben Webstandards bei Netscape gar nicht auf dem Radar und Microsoft hat halt eben eine Chance darin gesehen, Netscape ins Knie zu schießen, indem sie eben sehr früh auf CSS gesetzt haben.
Das war dieser Browserkrieg von damals, wo diese beiden Browserhersteller immer neue Futures erfunden haben, um ihren Browser nach vorne zu pushen.
Ja. Und CSS war halt eben ein neues Feature, womit sich Microsoft eben von Netscape absetzen konnte.
Mhm.
Weil Netscape eben damals noch auf ganz andere Techniken gesetzt haben. Und die waren wirklich die ersten, also sowohl der IE5 für Windows als auch der IE5 für Mac, der war noch eine ganze Ecke besser als das Windows-Pendant. Das waren die ersten Browser, wo man wirklich einen Standard wirklich abtippen konnte und den zum Fraß vorwerfen und er hat es sauber verarbeitet. Ne? Das war schon so ein Aha-Erlebnis für viele. Ne? Aber wir reden aber Browser, die jetzt wirklich, wie jetzt der IE5 schon gar nicht mehr bei Microsoft zum Download angeboten werden. Also so alt sind die mittlerweile. Sind auch aus allen möglichen auf allen möglichen Seiten. Bei Microsoft liest man auch irgendwie beim IE Mac zum Beispiel, sagt Microsoft selber, nehmen Sie bitte Safari, weil wir den nicht weiterentwickeln. Aber dann sieht man, wie alt diese Browser sind. Aber seitdem, sprich seit 5, 6, 7 Jahren, kann man es machen. Ja, aber warum es keiner macht, ist auch für mich ein Rätsel. Ich weiß, genau wie der Jens gerade schon sagte, ich weiß es selber nicht. Wieder auch von einem Rätsel.
Ja. Weil wir gerade bei Browser sind, jetzt brennt mir mal eine Frage auf der Zunge und ihr sagt gleich, ob das hier reinpasst oder ob wir das lieber für eine andere Sendung macht oder wie auch immer. Weil ich hatte letztens auch mal beim Journalisten-Stammtisch, da war auch wieder ein Kollege da und der hatte diese UMTS-Handys dabei gehabt und da haben wir einfach mal ein bisschen rumgescrollt und ein paar Webseiten uns mal angeguckt und da saß man gerade auf dem Hotspot hier kostenlos, das ging da wunderbar hier nach Hannover. So, und das ist ja auch eine Browser-Geschichte eigentlich. Hat das eigentlich auch mit dem Webstandard zu tun, dass man sich jetzt schon auf die UMTS oder was immer es da für Möglichkeiten gibt, einstellen muss, dass das dann auf den Handys zu sehen ist? Oder ist das eine ganz Sache, die automatisch mitläuft? Ganz schwierig.
Ganz schwieriges Thema, weil bei den klassischen Desktop-Browsern reden wir ja eigentlich nur über 3-4 verbreitete Browser-Familien. Das ist einmal eben die IE-Familie, jetzt mit dem IE7, der wirklich ein toller Browser ist. Dann eben diese ganze Mozilla, Gecko, Firefox und so weiter Familie, die es auch auf allen möglichen Plattformen gibt. Dann die Familie, auf der sich im Prinzip um den Safari von Apple gruppiert hat, und der Opera. Mhm. Das sind im Prinzip die 4 relevanten Browser. Familien, die auch auf allen Plattformen in etwa so vergleichbare Ergebnisse liefern. Im mobilen Netz reden wir aber über 60 verschiedene Browserfamilien oder irgendwie sowas. Der Cameron Moll hatte das mal untersucht, wie viele einzelne Rendering Engines es überhaupt gibt. Da gibt es auch ein paar sehr sehenswerte Videos und Präsentationen, die der in letzter Zeit so auf Konferenzen abgeliefert hat. Packen wir in die Shownotes rein. Mhm. Aber da reden wir also über erstmal eine Vielzahl von Browserfamilien, auf die es zu testen gilt, die dann auch noch auf 2 verschiedenen Handys, 2 verschiedener Hersteller, aber gleicher Browser noch ganz unterschiedliche Sachen machen. Und dazu kommt noch, dass das alles ja immer noch über das Netzwerk der Carrier läuft, die dann noch irgendwelche Zwangsproxys dazwischen geschaltet haben, die dann noch irgendwas mit den Inhalten machen. Also angefangen mit so simplen Sachen wie schon kaputt komprimierte JPEGs nochmal zu komprimieren.
Richtig, ja.
Bis hin
ja.
zu tatsächlich Quelltext anzufassen und den zu verändern. Also ich bin froh, dass ich keinen Kunden habe, der von mir verlangt, dass seine Seiten auch auf dem Handy laufen müssen, weil das ist so gut wie unmöglich, wenn man voraus oder verlangt, dass das gleiche Angebot ist. Also nicht ein spezialisiertes Angebot, also mobile.anbieter.de versus www.anbieter.de, sondern das ein und dasselbe Angebot auf allen Endgeräten laufen muss, davon kann man uns verabschieden. Dazu kommt noch jetzt dann Apples iPhone, was ja nochmal ganz was anderes macht, nämlich eigentlich einen ganz normalen Desktop-Browser auf einen 240 Pixel breiten Bildschirm zu packen,
ja.
mit irgendwelchen Zoom-Funktionen und ähnlichem, was Stephen ist da irgendwie in seiner Keynote da vorgestellt hat. Das wird ja auch nochmal den mobilen Umgang im Netz nochmal verändern. Also da kann man keine Aussage machen.
Wenn jetzt muss man das
Spiel läuft, ist es eher Zufall.
Also das muss man jetzt quasi, so habe ich ja das System bisher verstanden, rudimentär. Ich als Anbieter, wenn ich da auch gut gesehen werden will, sei es nun iPhone oder andere Anbieter, dass man das nochmal extra anfasst und die Seite nochmal speziell darauf auf diesen Telefonanbieter Zuschuss hat wahrscheinlich. Also das klingt so, als würde noch eine Revolution irgendwie ausstehen müssen. Der Meinung bin ich ja sowieso. Ja,
allein schon deswegen, weil nicht sämtliche Webinhalte auch wirklich in einem mobilen Nutzungskontext auch Sinn machen. Also wer will denn irgendwie jetzt lange Traktate irgendwie auf dem Handy lesen? Also Fahrplanauskunft, klar, keine Frage. Staunachrichten und ich weiß nicht was alles.
Ne? Google Maps wäre noch was ich mir vorstellen
könnte. Ja, klar. Das hat ja Jobs ja auch gezeigt, ne, wie das auf dem iPhone läuft. Super Anwendung. Das könnte die Killer-Applikation für das Telefon werden.
Ja.
Ne? Aber die meisten Webseiten sind eben nicht Google Maps, ne? Und da stellt sich wirklich die Frage, machen die in einem mobilen Kontext überhaupt Sinn? Also macht das, also da jetzt zu sagen, benutzt Webstandards, dann tut deine Anwendung oder deine Seite irgendwie auch auf dem Handy, ist denke ich, ist nicht haltbar. Das kann man so
nicht. Eine Garantie kann da keiner abgeben, aber ich meine, es schadet ja auch nichts, auf Webstandards zu setzen. Ich meine, Standards an sich, das Wort sagt ja auch schon, dass sich da irgend so ein paar Leute in der Gruppe Gedanken gemacht haben, wie können wir irgendwas standardisieren, damit es offensichtlich besser passt. Und ob es jetzt die Rohrmuchleulde, der Ring beim Elektriker ist oder das Kabel, irgendwie sonst was, ist es dann eben bei uns die Art, wie wir Webseiten schreiben.
Ja, das ist der eigentliche Trick an der Sache. Also das ist, wenn ich Webstandard benutze, heißt nicht, dass ich einen Standard benutze und der gilt dann überall, sondern das heißt eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, was das W3C alles an verschiedenen Standards in der Entwicklung hat und auch schon verabschiedet hat, da wird einem auch ganz Angst und Bange, wenn man sich die alle irgendwie aneignen will. Das geht ja auch kaum. Der große Vorteil daran ist aber, weil das eben aus einer Hand kommt und ein offener Prozess ist und da sehr viele sehr schlaue Leute dran mitarbeiten, die sind alle zueinander weitestgehend kompatibel. Das ist der eigentliche Trick an der Sache. Also wenn ich einen standardkonformen Webauftritt, der für die Desktop-Nutzung gedacht ist, aber unter Umständen auch mobil Sinn machen würde, anfasse und daraus einen separaten mobilen Auftritt generiere, dann habe ich ja in dem Ursprungsprodukt schon so viel Logik drin, dass der Umbau dann eigentlich fast schon maschinell vonstatten gehen kann. Dass also da nicht komplett neu geschrieben werden muss, dass ich zumindest meine Business-Logik, die ich da drin habe, oder meine Daten oder was auch immer irgendwie ja darüber migrieren kann, ohne sie alle auszudrucken und wieder neu abzutippen.
Also das ist der eigentliche Vorteil. Du sagst ja auch, Thomas, dass nicht alle Inhalte sich eignen jetzt für das Mobiltelefon. Also jetzt, um dir das zu sagen, Marcel, dass du es vorstellen kannst, wenn du eine riesengroße Seite hast, nicht alle Informationen, die du auf der Seite hast, sind vielleicht fürs Mobiltelefon geeignet. Dass du jetzt zum Beispiel eine Tag-Wolke hast, wo deine besten Stichwörter da sind, interessiert den User vielleicht gar nicht, wenn er jetzt nur die drei Top-News haben will. Wenn wir jetzt von Webstandards reden und wir stülpen jetzt einfach ein anderes CSS hin, das einfach beim Mobiltelefon das Ding jetzt versteckt, dann ist es ja nicht getan, weil beim Mobiltelefon trotzdem diese Elemente im ersten Schritt natürlich mitgeliefert werden.
Aber es ist ja schon mal viel wert, das zu wissen, dass das eben nicht so gut geht. So nach dem Motto, ich kaufe eine Sache und habe damit die ganze Palette. Ne? Wie ja Jens ja auch vorhin schon sagte, jetzt marketingtechnisch, dass man das gar nicht jetzt so in den Vordergrund hebt, so, also wir können das machen und damit läuft alles andere automatisch mit, sondern es sind zwei Paar Schuhe. Ne? Also so habe ich dich ja verstanden, Jens, ne? Dass man das im Hinterkopf einfach behält, wenn der Kunde XY sagt, aber geht das denn auch? Kann ich das auch? Dann muss man ja auch quasi Deutsch reden können und sagen können, so sieht's aus, pass auf, das sind die Grenzen. Ne?
Das sowieso, das sollte ein Profi ja eigentlich können. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass viele das nicht können. Viele das nicht überblicken und oftmals kann man den Leuten da auch gar keinen allzu großen Vorwurf machen, weil es einfach sich ständig verändert und der nachher mit dem Kunden redet, ist im seltensten Fall der Entwickler, der im Idealfall sich auf dem neuesten Stand hält, sondern das ist irgendein Projektmanager, irgendein Verkäufer halt und der ist schon froh, wenn er weiß, dass das ein Quellcode ist und den Unterschied zwischen Dreamweaver und Photoshop noch erkennt. Nicht? Also das derjenige, der alles kann, der das sowohl verkauft als auch das ganze das Programmieren beherrscht, mag es unter den Selbstständigen geben. Thomas ist ja einer davon, der das alles beherrscht. Aber
das ist ja
bei einer großen Agentur nicht zwangsweise, ne? Aber ihr habt eben schon eine ganze Zeit eigentlich über die anderen 50% derjenigen geredet, die da eigentlich für mich mit dran schuld sind, dass die Webstandards, oder sagen wir es mal so, nicht Webstandards, sondern vernünftige Programmierung immer noch nicht so richtig Fuß gefasst hat. Die einen Schuldigen sind die, die sich das immer noch nicht angeeignet haben, aus Faulheit, aus Unwissenheit, warum auch immer. Und die anderen sind einfach die Browserhersteller, schlicht und ergreifend. Und da darf man eigentlich gar keinen einzigen ausnehmen. So jemand wie Mozilla oder Opera oder Safari, das sind zwar die Guten, die Besseren. Ja, auf alle Fälle. Aber auch die sind nicht perfekt. Die können immer noch viele Sachen nicht. Und bei den Handys zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber mein Stand von vor ein, zwei Jahren war, dass es kein einziges Handy gibt oder keinen einzigen Browser auf dem Handy gibt, der tatsächlich den Media-Type fürs Handy, also Handheld, für CSS-Dateien für Stünde. Dementsprechend bist du da voll aufgeschmissen, wenn du jetzt deine Webseite für ein Handy optimieren möchtest. Weil die alle glauben, sie seien vernünftige Webbrowser, die auf irgendeinem vernünftigen Betriebssystem liefen und nicht auf einem Handy. Und dementsprechend kannst du da dir einen ziemlichen Wolf suchen, bis du irgendwelche Hacks findest, wie du den einzelnen, wirklich unendlich vielen Browserversionen auf den Handys austreibst, dass sie dies oder jenes dann anzeigen mögen.
Aber ich glaube nicht, dass das besser wird, nicht? Weil wenn ich...
Browserhersteller sich einfach einen Scheißdreck drum kümmern. Und auch bei Microsoft siehst du es ja. Microsoft hat irgendwann mal angefangen, sich wieder um den Internet Explorer zu kümmern. Aber das haben die doch nicht gemacht. Weil das Webstandards Project dauernd an der Tür geklopft hat.
Die haben den Druck von Firefox gespürt und deswegen haben sie gesagt, wir machen
das. Ja, aber auch was. Firefox, nein, auch das glaube ich nicht. Der Druck von Firefox ist in Deutschland, ist vielleicht in Deutschland oder in Europa ein bisschen größer. In Deutschland hat Firefox so roundabout einen Anteil von 25%. Das ist für Microsoft immer noch ein Anteil von über 60% und dementsprechend immer noch die Mehrheit.
Ja.
Die können immer noch sagen, oh, wir sind immer noch die Marktführer. Ich glaube nicht, dass denen das so richtig, dass die so richtig geärgert hat. Aber was sie geärgert haben wird, ist, dass sie gemerkt haben, dass immer mehr moderne Webanwendungen entwickelt werden und die Entwickler immer mehr anfangen zu kotzen, wenn sie den Internet Explorer damit auch befüttern müssen.
Du hast recht.
Und, das sieht mir gar nicht. Ja. Ja, und die eigenen Microsoft-Entwickler merken dann auch auf einmal, dass es doch viel, viel toller ist, eine Ajax-Anwendung in einem Firefox zu nutzen und für den Firefox zu programmieren oder für Opera und nicht für den Internet Explorer. Was ja eigentlich ein Witz ist, weil die Basis von Ajax, nämlich das XML-HTTP-Request-Objekt, das ist ja eine Microsoft-Erfindung. Ja. Und die Kumpels, die uns das geschenkt haben, die hatten einen Browser, der einfach so doof war, um vernünftig richtig schöne Anwendungen zu zeigen. So, und wenn dann eigene Leute von Microsoft dann auch noch sagen, sie surfen am liebsten mit Firefox und das dann auch noch publizieren, spätestens da wurde es haarig. Und dann haben die angefangen, den Internet Explorer besser zu machen.
Ja.
So, und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Internet Explorer 7 und der hat eine absolut grausame Oberfläche. Kein Mensch kommt damit zurecht. Sie verkaufen diese Tabs als die absolute Krönung der Menschheitsgeschichte. Das können aber andere Browser schon seit Jahren. Das kann Opera, glaube ich, seit Version 5 oder so. Und die ist also irgendwann nach dem 30-jährigen Krieg entstanden.
Und Einspruch.
Ja, und ansonsten haben sie den Fehler ausgetrieben. Ja, das erwarte ich ja eigentlich, ne? Das erwarte ich, dass wenn ich dann irgendwann mal den Handwerker rufe, der den Scheiß, den er da produziert hat, auch beseitigt. Das haben sie jetzt mal gemacht und verkaufen das als was ganz was Tolles.
Aber na gut, zumindest funktionieren der neuen...
Der EE kann immer noch nicht so richtig toll CSS. Der EE kann immer noch nicht komplett HTML. Das muss man sich mal reinziehen. Wie alt ist HTML jetzt geworden? 10 Jahre?
10 Jahre, letztes Jahr.
10 Jahre, ja, 97.
Der kann immer noch nicht komplett HTML.
Also HTML 4.
Zieh dir das mal rein. Das ist doch irre. Das ist doch so, als würde BMW, VW und Mercedes immer noch keine Autos produzieren, die 20 Stunden am Stück fahren können. Sondern die einfach mal so nach einer Stunde, wo der Motor zu heiß wird und nach einer Stunde ausgeht.
Ja.
Da wirst du auch sagen, hier BMW, jetzt fangen wir an. Was machen eure Ingenieure beruflich? Ne? Ich frage mich mittlerweile, was machen diese Programmierer bei Microsoft beruflich? Das ist irre.
Ja, aber wie kann man die denn mal in den Hintern treten? Ich meine, ja, irgendwie braucht es ja so einen gewissen Druck, aber den haben die ja offensichtlich nicht oder
nein,
den
spüren Problem
die nicht.
Ja? Das Problem bei Microsoft ist das gleiche wie bei Apple mit ihrem Safari. Das Ding ist Teil des Betriebssystems und dementsprechend passen die natürlich höllisch auf, was sie dort tun. Zudem, das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich unter uns durchaus, da sind wir d'accord, unter Entwicklern versteht man mich dahingehend auch, ja. Aber wir sind ja nur eine ganz kleine Brut. Und die eigentlich am uninteressantesten sind. Denn wir müssen irgendwie die Seiten hinfummeln und das muss dann laufen. Ja. Wer interessant ist, das ist der Kunde draußen.
Der,
und der, der muss natürlich gar keine Ahnung von dem Code haben, das will ich ja gar nicht. Und den interessiert das gar nicht, den interessiert nur...
Falsch. Nein, pass mal auf. Also ich selber habe ja meine eine Webseite nicht geschrieben, sondern die hat David geschrieben. So. Und diese historische Seite. So, und ich möchte natürlich, dass sie einwandfrei auf Firefox läuft. Ich möchte, dass die einwandfrei auch auf den Internet Explorer läuft und so weiter. Also, dass zumindest die einzelnen Gestaltungselemente nicht verschoben und verzerrt drauf sind. Das möchte ich. Und wenn ich als Kunde irgendwie merke, pass mal auf, ich habe international meine Leute und dann kommt natürlich die Statistik irgendwo her und dann weiß ich, aha, 60 IE, 25 Firefox und der Rest, der verteilt sich auch auf große. Da möchte ich natürlich, dass die alle gleich bedient werden.
Ja, du, Microsoft geht davon aus, optimier es doch einfach für meinen Browser. Warum soll ich mich jetzt drum scheren, dass ich in meiner
Engine irgendwas... Aber da wollten wir hin, wie kann man gewissen Druck erzeugen? Jetzt weiß ich nicht, wie das geht auf der Auftraggeberseite, aber wenn mir das so verkauft wird, als ein Fehler, ja, wo da irgendwie eine gewisse Harmonisierung einfach rein muss, weil ich als Auftraggeber dich, David, bezahle, oder dich, Jens, oder dich, Thomas, und dann verliere ich aber Geld, weil ihr eure Arbeit zwar gut macht, aber ihr habt Stolpersteine im Weg.
Ja, es wird aber kein Kunde aufstehen und sagen, hier, lieber Browserhersteller, mein Webentwickler, der rafft es nicht ganz, tu ihm mal einen Gefallen und mach mal ein bisschen was anders in deinem Browser.
Ich glaube, ab einer gewissen Größe fängt man auch an, so langsam den normalen Kunden zu ignorieren. Ich habe vorhin im Internet ein sehr passendes Beispiel dazu gelesen. Das hat auch etwas mit Microsoft zu tun. In diesem Falle ist Microsoft gar nicht der Schuldige wahrscheinlich, sondern die Telekomiker. Die Telekomiker haben es nicht geschafft, bis heute eine T-Online-Version zu programmieren, die auf Vista läuft.
Nein.
Das ist ein Traum, das ist klasse. Und die Telekomiker haben eine funktionierende T-Online-Version für die Cebit in Aussicht gestellt.
Okay.
Aha.
Ja?
Okay.
Und nur ist aber eigentlich schon seit über einem Jahr bekannt, eher seit zwei, dass Vista kommt. Und seit einem Jahr kann man sich Entwicklerversionen herunterladen.
Ja.
Und die Telekom ist jetzt nicht so ein kleiner Laden, dass sie nicht auch mit Microsoft vorher kommunizieren könnten. Ja. Das war denen einfach egal. Das war denen einfach wurscht.
Also was fehlt denn? Ich meine, wir haben jetzt bald die Cebit wieder in Hannover. Also so, was ist nochmal der konkrete Auftrag an die Telekomiker? Was sollten die tun?
Die sollen eine T-Online-Software basteln, die auch mit Vista funktioniert. Und derzeit ist es so, dass es eine Anleitung gibt, wie man über das DFÜ-Netzwerk sich über PPPoE, was auch immer diese Abkürzung bedeutet.
Ich habe sie damals mal genutzt.
Point-to-Point-Protocol over Ethernet.
Irgend sowas, ja. Wow. Wie man sich da mit T-Online verbindet. Ist ja eigentlich ein toller Hinweis, dass das auch so geht. Aber die Telekom möchte ja eigentlich ihre tolle Software da an den Mann bringen, damit sie einen mit Werbung vollmüllen kann. Ich verstehe diese Konzerne nicht. Ja. Ich verstehe das nicht. Aber die scheinen dann ab einer gewissen Größe scheinen die einfach so eine Art grauen Star zu entwickeln.
Vielleicht sind es auch gerade Webagenturen, vielleicht ist die Größe ausschlaggebend. Wenn ich mir jetzt um die Frage zu erklären, warum setzen viele noch nicht auf Webstandards, vielleicht auch Großagenturen, die jetzt vielleicht die Süddeutsche betreuen oder wen auch immer, vielleicht macht nicht jeder jeden Tag eine Webseite, sondern hauptsächlich mache ich jetzt irgendwelche PowerPoint-Grafiken und jetzt nächste Woche mache ich jetzt mal eine Webseite, dann kommen aber wieder ganz andere Sachen, wo ich Serveradministration machen muss. Ist es vielleicht auch das Problem, dass sich nicht alle genügend mit ihrem eigentlichen Job beschäftigen und vielleicht auch gar nicht privat, dass sie sagen, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich aus der Agentur weg und jetzt will ich nur mich um meine Frau kümmern und mich interessiert der Job gar nicht mehr und deswegen morgen früh bin ich ja wieder in der Agentur. Ist es auch das ein Problem?
Das kann sehr gut sein. Ich habe dieses Verhalten kenne ich auch von Kollegen und Ex-Kollegen, dass sie dann dass der Beruf an der Bürotür im Wesentlichen endet und so eine Art Fortbildung von eigener Seite so gut wie überhaupt nicht stattfindet. Das Wort Weblog kennen viele überhaupt noch nicht. Und ich muss sagen, als ich vor Jahren diese Weblog-Szene entdeckt habe, das war für mich so der Quell der Erkenntnis. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich nach Informationen einfach gesucht, wie ich besser werden kann in meinem Job. Und Computerzeitschriften haben mich ziemlich angeödet, tun sie auch jetzt noch. Und Bücher zu kaufen war entweder zu teuer oder die Dinger waren eigentlich schon Ja, es gab ja nicht alle 2 Wochen ein neues Buch, ja. Und die waren ja auch dann irgendwann limitiert und ja, es gab nicht immer das Neueste. Ich wollte immer das Neueste haben.
Ja.
Und dann kamen Weblogs raus, kam auf einmal diese Idee, etwas schnell zu publizieren auf den Markt, wurde von ein paar Leuten entwickelt. Und das hat mich so richtig reingezogen und damit versuche ich mich, schaffe es auf dem neuesten Stand zu halten. Das tun viele einfach nicht. Und Firmen selber versuchen einfach, die Kosten so weit zu minimieren, wie es nur eben geht. Und denken dabei einfach nicht darüber nach, dass kurzfristig man vielleicht durch das Ausbleiben von Schulungen Geld sparen kann, weil man dann 3.000 Euro für Schulungen einspart. Dass das aber mittelfristig einfach ein Schuss ins Kontor ist, weil die eigenen Mitarbeiter da nicht auf dem neuesten Stand sind, sondern immer noch offensichtlich, wie bei den Typen von der Süddeutschen, die Süddeutschen betreuen, auf dem Stand von 1999. Ich meine, das ist traurig. Das ist wirklich traurig, wenn ich mir vorstelle, ich ginge heute zu einem Fachhändler von und wollte mir einen neuen Fernseher kaufen und dann möchte mir noch einen Röhrenfernseher und hat noch nie etwas von LCD oder Plasmabildschirm gehört und kann mir auch nicht vernünftig erklären, welche verschiedenen Arten von LCD und Plasmabildschirmen.
Oder das kann aber wieder charmant sein, ja, und da bezahle ich die antiken Zuschlag ja, dazu noch, ja. Ihr habt eben aber das Pech, dass ihr immer up to date sein müsst, ne?
Nee, nicht unbedingt. Ja, natürlich, also, aber ich bitte dich, dass dieses Problem hat doch ein jeder, der in diesem Job arbeitet. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Ja, stell dir doch mal vor, du bist Jurist. Da kannst du doch nicht einfach sagen, ich weigere mich jetzt, die neue juristische Wochenschrift zu lesen.
Ja.
Oder irgendwelche anderen Zeitschriften. Ich meine, wenn das jemand mitbekommt von deinen Kunden und der ein bisschen Ahnung hat, ja, dann ist er bei einem anderen Rechtsanwalt, weil der sich sagt, der Junge, der hält sich nicht auf den neuesten Stand. So, und bei Juristen ändert sich alle paar Tage etwas.
Ja.
Ja, hier die Gesundheitsreform, die jetzt verabschiedet wurde, da musst du dich erstmal wochenlang einlesen und das mit der Option, dass es sich in 2 Jahren sowieso wieder grundlegend ändert. Mhm. Das ist bei uns aber doch nicht anders.
Aber es ist genauso wie wenn ich.
Im halben oder dreiviertel Jahr kommt Firefox 3.0 raus.
Ja.
Der kann wieder ganz andere Sachen. Dann kommt demnächst Internet Explorer 8 raus. Er kann auch wieder ganz andere Sachen. Dann erfindet irgendjemand eine neue Möglichkeit, JavaScript einzubinden. Und ich mache mit 10 Zeilen mache ich eine geile Applikation. Das musst du doch auch lernen können. Davon musst du wissen, dass es das gibt.
Ja, das ist ja noch nicht mal das. Es sind ja wirklich die Basics, die ja fehlen teilweise. Ne? Also bei den Juristen, also deswegen ist dieser Vergleich auch so ein bisschen, rumpelt ja so ein bisschen mit der neuen juristischen Wochenschrift, die der Jurist dann jeden Tag lesen muss oder so. Das ist ja in unserer Branche ja so, dass das Jurastudium fehlt. Also es ist ja nicht nur das Up-to-Date bleiben, sondern es ist ja überhaupt die Beschäftigung, bevor ich mich dann an den Rechner setze und Webdesigner schimpfe und irgendwie mir für 5 Euro einen Gewerbeschein hole.
Ja. Ist ja kein geschützter Beruf, ne?
Beschäftigung was mache ich denn da eigentlich überhaupt? Was ist ein HTML? Was ist ein CSS?
Nein, aber ich sehe schon
mit dem großen Unterschied ist bei uns die Fortbildung aber nicht irgendwie ein 12-Semester-Studium bedeutet, sondern irgendwie eigentlich nur ein Trip zum Buchladen. Also ich muss ja eigentlich dann nur ins Regal gehen, 39,95 in die Hand nehmen und mir ein gutes Buch zum Thema holen. Hm. Und dann nach 400 Seiten bin ich dann auf dem Stand der Dinge. Und wir sind ja mittlerweile sogar so weit, dass wir in Deutschland auch gute Fachbücher zu dem Thema haben. Ist ja nicht mehr so wie so in der Anfangszeit, als es so mit Webstandards losgeht, dass es gute Titel eigentlich nur aus Amerika gab und die waren dann nur auf Englisch und dann hat das immer 3 Wochen gedauert, bis die dann ausgeliefert waren und so weiter. Mittlerweile gibt es ja auch sehr, sehr gute deutschsprachige Bücher, die auch von deutschen Autoren geschrieben worden sind. Und
ja, Peter Müller zum Beispiel hat gerade sein Update
sehr, sehr, sehr gut erklärt. Also wunderbares Beispiel von Michael Jendrischik, der wirklich so einer der besten Webstandardserklärer in Deutschland ist eigentlich, hat ein ganz wundervolles Buch geschrieben zu HTML und CSS und Webdesign und so weiter. Kaufen, lesen und danach weiß man Bescheid. Ne? Gleiches ist wie das Little Boxes Buch, da habe ich mich heute Morgen sehr drüber gefreut. Auf dem Weg schönen Gruß und vielen Dank. Da war nämlich von Peter Müller das Buch bei mir in der Post.
Genau, ich habe es auch gestern in der Post
gehabt. ganz tolles Buch, weiß ich schon, was ich die nächsten Tage zu lesen habe. Und der erklärt also genau wie der Michael Jendrischik auch wirklich sehr gut. Und für eine kleine Mark bin ich da in 0, nichts auf dem Stand der Dinge. Ne?
Ich meine, es ist einfach die Leidenschaft, die fehlt. Was ich auch beobachte, ist, dass es sehr viele Quereinsteiger gibt. Was ja nichts, da es spricht nichts gegen Quereinsteiger, aber ich erlebe doch sehr viele, die jetzt irgend so einen Kursus gerade in Hannover mitmachen bei irgend so einer Schule, die jetzt eine Weiterbildung macht für 2-3 Monate oder vielleicht lass es ein halbes Jahr sein. Und du machst eine Woche machst du Internet HTML, die andere Woche machst du, wie erstelle ich ein PDF, die andere Woche machst du, wie arbeite ich mit Excel. Und dann machen die vielleicht noch eine Woche Webprogrammierung, PHP, MySQL. Und solche Leute bewerben uns auch sich viel bei uns in der Agentur. Und manchmal stelle ich, es spricht ja nichts dagegen, aber bei vielen stelle ich dann noch fest, dass die nicht die Leidenschaft wirklich für den Job haben, den sie sich gewählt haben, indem sie sich weiterbilden. Jens, du sagst, es gibt Webblogs, wo man sich kostenlos informieren kann. Ich schmeiß täglich meinen RSS-Reader an, um an meine Informationen zu kommen, um irgendwie was zu kriegen. Also ich denke, es fehlt einfach, und das ist mein Schlusswort für diese Sendung, die Leidenschaft. Schlusswort von dir, Thomas?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ein taugliches Schlusswort aus dem Ärmel zaubern kann, weil bei mir hat so ein bisschen die Frustration eingesetzt. Ich mache das jetzt nur auch schon ein bisschen länger und ziehe auch schon seit ein paar Jahren jetzt um die Häuser und versuche den Leuten irgendwie so Webstandard nahe zu bringen und merkt einfach, dass es so eine Sisyphos-Arbeit ist, wo aber der Stein immer tendenziell eher so noch weiter nach unten rollt. Also so ein bisschen so die echte nachher Springprozession mit ein vor, zwei zurück. Also ich weiß es nicht.
Jens, siehst du noch Hoffnungsschimmer?
Ich kann vielleicht keine qualifizierte Aussage zu einem irgendwas Hoffnungsfrohem erwarten, weil bei mir im Augenblick so massiv die Frustration über das Ganze eingesetzt hat.
Ja.
Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass sich mal so nach außen in die Leute reinversetzt, die sich vielleicht zum ersten Mal mit den Standards oder Webstandards beschäftigen und gucken dann so in diese Szenen rein und kriegen dann mit, was da teilweise für Grabenkriege herrschen, wo sich dann wirklich um die esoterischsten Details von darf man denn jetzt eine H2 vor eine H1 setzen oder darf man Conditional Comments benutzen und solche Sachen, wo dann sich die Standardistas, wie das im Amerikanischen so schön heißt, wirklich, wirklich richtig bis aufs Messer bekämpfen. Das ist also teilweise so abgefahren, dass das schon, denke ich, ein guter Grund dafür sein könnte, warum wir Webstandards gar nicht so an den Mann kriegen, gar nicht so verkauft kriegen. Weil das, wenn man das von außen betrachtet, aussieht, als wäre da eine Horde Spinner am Berg. deswegen übergeht er mich jetzt bei dem Schlusswort. Ich reiche das Mikro einfach weiter.
Jens, wie sieht's bei dir aus? Siehst du einen Hoffnungsschimmer?
Kurzfristig nicht. Mittelfristig sehe ich es eher so, dass es wahrscheinlich sich bessern wird. Vielleicht ist es auch mehr Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass es auf mittelfristig wirklich entscheidend besser werden wird. Ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, im Großen und Ganzen fehlt den meisten die Leidenschaft für den Job. Es fehlt den meisten aber auch, glaube ich, einfach die Selbsterkenntnis, ob sie tatsächlich professionell in dieser Profession arbeiten oder nicht. Also so ein eigenes Bild von dieser Profession, wie man dort richtig arbeiten muss, das fehlt noch. Dafür sind wir hier zu jung. Dieses Medium ist einfach zu jung. Und dieses Selbstbildnis, was ein guter Webentwickler ist, was fehlt uns? Die Journalisten sind uns da natürlich voraus.
Nicht aber wirklich.
Aber auch die haben natürlich auch so ihre Probleme, denn
aber dann zumindest einen Kodex.
So divers ist, die haben zwar einen Kodex, aber auch da halten sich ja sehr viele Zeitungen. Gerade die mit den großen Buchstaben nicht unbedingt da heran. Also genauso wie es da schwarze Schafe gibt, wird es bei uns auch weiterhin welche geben.
Marcel, dein Schlusswort, weißt du jetzt, was Webstandards sind, oder weißt du jetzt, worauf du achten müsstest, wenn du jetzt jemanden engagierst?
Na, ich will es mal so formulieren. Also wie gesagt, das mit den Journalisten, das trifft mich ja schon ganz gut. Deswegen kenne ich gewisse Grabenkämpfe auch. Deswegen weiß ich auch, was gibt es für Basics, dass die bei uns sehr wichtig sind in der Journalie und dass sie bei euch genauso wichtig sind. Und Thomas, Jens, da möchte ich euch doch wirklich ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Mut machen, aber ich habe das sehr angenehm empfunden, heute einfach mal ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Nicht, weil ich heute oder morgen in Verlegenheit komme, 3 Millionen Euro für neue Webseiten auszugeben. Das wäre natürlich toll. Nein, aber...
ja.
Man weiß ja nie. Aber einfach das Verständnis. Habe ich alles hier. David macht das schon. Das mit der Leidenschaft finde ich gut und ich finde wichtig, also das Selbstverständnis. Ne? Ihr alle, ich für meinen Beruf auch so ein Selbstverständnis entwickeln. Wie gehe ich voran? Wie setze ich das um? Und wenn Fragen dazu kommen, dass ich auch die gescheit beantworten kann und vor allen Dingen verständlich vermitteln kann. Und genau das habt ihr bei mir heute geschafft.
Sehr schön. Das war Technikwürze 61 vom 26.02. Mein Name ist David Macieski. Ich danke meinen Gästen Marcel Schwarzenberger.
Ich danke dir fürs Hiersein.
Jens Krochter ist zugeschaltet via Skype.
Immer wieder gerne.
Und am Telefon Thomas Kaspers.
Ja, tschüss und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Jawohl.